Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Postminister Moritz Leuenberger äußert sich zum Krach an der Postspitze. Die zukünftige Strategie der Post solle schon offen diskutiert werden, aber nicht so. Wer mit Zweitklassbillett in der ersten fährt, fährt im Prinzip schwarz. Das Bundesverwaltungsgericht stützt die Bußenpraxis der SBB. Und freie Fahrt. Die grossen Transitachsen sind für den Schwerverkehr wieder offen und die Rennstrecken für Formel-1-Rückkehrer Michael Schumacher. Um 13 Uhr das Tagesgespräch. 400.000 Muslime leben in der Schweiz, Gläubige und weniger Gläubige. Saida Keller-Messali, die Gründerin des Forums für einen fortschrittlichen Islam, weiß, wie sich der Minarettentscheid im Denken, Reden und Leben der Muslime auswirkt. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Stefan Wüthrich.
Bundesrat Moritz Leuenberger hat als Vorsteher des Departements UVEC Stellung genommen zu den Vorgängen bei der Post. Den Abgang von Verwaltungsrat Rudolf Hug kritisiert er gegenüber Schweizer Radio DRS massiv. Da habe sich jemand inszenieren wollen und das sei unnötig, denn die Post brauche zuerst einmal Ruhe. Zu Verwaltungsratspräsident Claude Begle sagte Leuenberger, es sei richtig, wenn offen über die zukünftige Ausrichtung der Post diskutiert werde. Die Post darf ihre Preise für die Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften nur der Teuerung anpassen. Das zuständige Departement von Bundesrat Leuenberger hat ein Gesuch der Post abgelehnt. Darin hatte die Post für kommendes Jahr eine Preiserhöhung gefordert. Sie hätte pro Zeitung gerne einen Rappen mehr erhalten. Gemäß dem Departement widerspricht eine Preiserhöhung aber den Grundsätzen, die das Parlament 2007 gutgeheißen hatte. Auch der Preisüberwacher teile diese Einschätzung. Wer in einem Zug der SBB mit einem Billett der zweiten Klasse unterwegs ist, aber in der ersten Klasse sitzt, gilt als Schwarzfahrer, wenn in diesem Zug die Selbstkontrolle gilt. Der Passagier muss daher dieselbe Buße bezahlen, wie wenn er kein Billett gekauft hätte. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Ein Zugfahrer hatte sich beim Bundesamt für Verkehr beschwert, nachdem er mit 80 Franken gebüßt worden war. Es gehe nicht an, dass er mit einem gelösten Billett gleich hoch gebüßt werde, wie wenn er keinen Fahrschein hätte. Das Bundesamt hatte ihm Recht gegeben, dieser Entscheid wird nun aber aufgehoben. Die Swisscom vermittelt künftig keine Anrufe mehr auf Mobiltelefone. Nach einem Jahr stellt sie den entsprechenden Dienst wieder ein. Bisher konnte man sich auf das Handy eines Swisscom-Privatkunden vermitteln lassen, auch wenn dessen Nummer nicht im öffentlichen Telefonverzeichnis eingetragen war. Der Dienst wird nun eingestellt wegen der revidierten Fernmeldedienstverordnung. Diese tritt am 1. Januar in Kraft. Würde die Swisscom den Vermittlungsdienst weiterführen, müsste sie Kundendaten an andere Anbieter weitergeben. Damit könnte laut Swisscom die Privatsphäre der Kunden nicht mehr ausreichend geschützt werden. Das Rauchverbot in Gastrobetrieben im Kanton Bern ist nach Ansicht des Bundesgerichts für die Werte zumutbar. Das Gericht ist der Meinung, die unternehmerische Freiheit der Werte bleibe bestehen. Sie könnten ihre Haupttätigkeit, Speisen und Getränke anbieten, auch weiterhin ausüben. Das Bundesgericht hatte je eine Beschwerde des Werteverbandes des Kantons Bern und einer Bar in der Stadt Thun zu urteilen. Novartis kauft in den USA das Biopharmaunternehmen Corteva. Die Übernahme soll den Basler Konzern höchstens 650 Millionen Franken kosten. Novartis erhält damit die weltweiten Rechte an einem Herzmedikament, das noch in der Studienphase steht. Das Mittel soll gegen akutes Herzversagen eingesetzt werden. In der Südschweiz war heute früh der Lastwagenverkehr auf den Nord-Süd-Achsen und umgekehrt nicht möglich. Schnee und Glatteis führten zur Sperrung der Gotthard-Autobahn, der San Bernardino-Autostrasse und auch der Simplonstrasse für den Schwerverkehr. Die großen Transitachsen waren nach 8 Uhr dann auch für den Schwerverkehr wieder offen. Auf der A2 kam es aber weiterhin zu Behinderungen und Staus. Auf der Alpensüdseite waren in der Nacht nochmals 10 bis 25 Zentimeter Schnee gefallen. Im Mittel- und Südtessin erreichte die Schneedecke damit eine Höhe von 25 bis 30 Zentimetern. In der Leventina waren es deutlich mehr. Rekordweltmeister Michael Schumacher kehrt nach über 3 Jahren in die Formel 1 zurück. Er wird 2010 für den deutschen Rennstall Mercedes fahren. Der 41-jährige Schumacher unterzeichnete einen entsprechenden Vertrag. Man plane für 3 Jahre, sagte Schumacher. Er war seit seinem Rücktritt 2006 als Berater für Ferrari tätig. Bereits vergangenen August hatte Schumacher ein Comeback angekündigt, musste schließlich aber aus gesundheitlichen Gründen davon absehen.
Letzte Woche ging der Postchef, diese Woche ein langjähriger Postverwaltungsrat und beide Male wegen unüberbrückbaren Differenzen zum Mann auf dem obersten Postposten, Claude Begle. Höchste Zeit also für das Interview mit Postminister Moritz Leuenberger. Und weiter, beim Schwarzfahren gibt's nicht hellschwarz und dunkelschwarz, sondern nur schwarz, sagt das Bundesverwaltungsgericht. Dann Weihnacht im Herzen und die Krise im Kopf. Beim Glühweinverkäufer in Berlin laufen die Geschäfte bestens, am Gyrosstand im nordgriechischen Xanti auch. Doch richtige Weihnachtsstimmung mag besonders im hochverschuldeten Griechenland nicht aufkommen. Und die Muslime in der Schweiz nach dem Minarettverbot. Der Stoff fürs Tagesgespräch mit Saida Keller-Messari. Sie ist Gründerin des Forums für einen fortschrittlichen Islam. Tagesgespräch um 1 im 1. und 4. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.598 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 49,21 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 04,65. Das Wetter. Im Norden lockern sich die Wolken auf und es gibt sonnige Abschnitte. Am Nachmittag verdichten sich die Wolken wieder und am Abend beginnt es im Westen erneut zu regnen. Oberhalb von rund 1200 Metern schneit es. Im Süden ist es vorübergehend freundlicher, am Abend setzt erneut Regen oder Schnee ein. Die Temperaturen liegen bei rund 5 Grad. Morgen Heiligabend bläst stürmischer Föhn, im Westen ist es zeitweise nass und im Süden regnet und schneit es dauernd. Die Schneefallgrenze liegt bei 400 bis 800 Metern. Die Temperaturen erreichen 5 Grad mit Föhn bis 15 Grad. Am Weihnachtstag ist es windig und nass, gegen Abend fällt stellenweise Schnee bis ins Mittelland. Am Stephanstag ist es in den Bergen ziemlich sonnig, über dem Mittelland liegen Nebelfelder. Es wird etwas kühler mit Temperaturen um 2 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr im Tessiner der A2 Gotthard Chiasso. Vorsicht zwischen Biasca und Bellinzona Süd, Glatteisgefahr.
Seit Tagen steht die Post in den Schlagzeilen. Zuerst mit dem Abgang von Konzernchef Michel Kunz. Gestern kam dann der Rücktritt des langjährigen Verwaltungsrats Rudolf Hug. Jetzt hat der zuständige Bundesrat Moritz Leuenberger erstmals in einem Interview Stellung genommen zu den Vorgängen bei der Post. Bundeshausredaktorin Katrin Hug wollte wissen, was ihm durch den Kopf ging, als er von diesen Turbulenzen hörte.
Also was jetzt den Fall Hug betrifft, da muss ich sagen, das wäre nun nicht notwendig gewesen. Hier hat Herr Hug bewusst Öl ins Feuer gegossen. Herr Hug hätte ohnehin aus dem Verwaltungsrat zurücktreten müssen, das hat er gewusst. Er hat nun das zunächst einmal allen Medien mitgeteilt und erst nachher mir als dem zuständigen Bundesrat. Hier wurde die öffentliche Polemik gesucht. Damit bin ich natürlich gar nicht einverstanden.
Aber vielleicht wollte er ja ein Zeichen setzen, dass es eben wirklich große Probleme gäbe bei der Post.
Selbstverständlich, aber diese Zeichen muss er nicht auf diese Art und Weise setzen. Schließlich finden Sitzungen und Besprechungen intern auch mit mir ständig in dieser Sache statt, auch mit allen Betroffenen und etwa nicht nur mit der einen Partei.
Also die Interpretation, dass der neue Verwaltungsratspräsident Claude Begle schwierig sei, diese Interpretation eben, dass Herr Begle ein Problem sei, diese Interpretation teilen Sie nicht?
Herr Begre ist ein neuer Verwaltungsratspräsident, der vielleicht auch kommunikativ und in der Öffentlichkeit und auch im Führungsstil sicher sich unterscheidet von seinem Vorgänger. Es ist auch so, dass er seine Ideen öffentlich zur Diskussion stellt. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist ja nicht so, dass die neuen Ideen von Herrn Begle alle also gleich umgesetzt würden. Es sollen auch neue Visionen für die Post in der Öffentlichkeit diskutiert werden können, ohne dass man gleich Leute, die die Ideen gehabt haben, damit abschießt, weil schließlich entscheiden wir, also der Bundesrat entscheidet letztlich über die Strategie der Post. Aber der Verwaltungsrat darf diese Strategien diskutieren und der Präsident auch, und sie sollen das auch tun. Auf der anderen Seite hat Herr Kunz ja auch eine Idee gehabt, nämlich die Briefkastengebühr. Ich kann Ihnen gleich sagen, ich bin mit der Briefkastengebühr von Herrn Kunz als eine Vision so wenig einverstanden wie mit dem Vergleich, die Post müsse werden wie Nestle. Damit bin ich auch nicht einverstanden. Aber ich finde es richtig, dass das diskutiert wird, dass das auch in der Öffentlichkeit entworfen wird. Und man muss dann nicht immer gerade die Personen abschießen deswegen.
Was sagen Sie denn zur geplanten Strategie von Postpräsident Begle, vor allem im Ausland zu wachsen? Ist das auch Ihre Strategie?
Die Post hat bis jetzt schon im Ausland gewachsen und wir müssen nicht sehen, ein Fünftel des ganzen Umsatzes wird bereits heute im Ausland generiert und es ist durchaus eine Vorstellung, dass das ausgebaut werden soll, aber das soll diskutiert werden und wie gesagt, am Schluss entscheiden wir dann, ob das mit den strategischen Zielen des Bundesrates tatsächlich in Übereinstimmung bringt.
Nochmals zurück zu Claude Begle, er ist umstritten im Verwaltungsrat. Er stellt Strategien vor, die im Verwaltungsrat nicht diskutiert wurden.
Das muss ich widersprechen. Das stimmt nicht. Diese Strategien sind im Verwaltungsrat besprochen worden. Zum Glück, das ist richtig. Man hat einfach nicht definitiv entschieden, sondern hat gesagt, das muss weiter diskutiert und weiter verfolgt werden.
Trotzdem die Frage, stehen Sie hinter Claude Begle?
Ich habe Herrn Begle damals auch vorgeschlagen. Er ist gewählter Verwaltungsratspräsident der Post und hat diese Arbeit weiterhin zu machen. Ich erwarte allerdings, dass nun Ruhe einkehrt in der Post und dass hier nicht mal die Mitarbeiter der Post sind auch darauf angewiesen, dass ihre Arbeit gefragt und geschätzt ist. Das ist auch so und es nützt ihnen nichts, wenn persönliche Machtkämpfe nun dazu führen, dass die Post da öffentlich Gegenstand von Spekulationen wird.
Sagt Bundesrat Moritz Leuenberger. Der Krach in der Führungsetage der Post verunsichert das Postpersonal, das gerade im großen Weihnachtsstress steht. Die Gewerkschaft fordert deshalb Maßnahmen und sagt, was sie von der Strategie von Verwaltungsratspräsident Begle hält. Manuel Rentsch.
An der Basis, dort wo die Angestellten in diesen hektischen Tagen Millionen von Briefen und Paketen den Kunden zustellen, an dieser Basis brodelt es. Peter Heiri vom Personalverband Transfer.
Wir finden das gar nicht gut, dieser Streit, der an der Spitze der Konzernspitze stattfindet. Es schadet nur der Post und ich glaube, der Bundesrat muss jetzt handeln und er wird in die Pflicht genommen.
Die Post gehöre dem Staat und dieser soll nun einschreiten. Bereits sind innerhalb der Post von der Belegschaft Unterschriften gegen den neuen Verwaltungsratspräsidenten Claude Begle gesammelt worden. Der Personalverband Transfer hat sich bei dieser Aktion nicht beteiligt, denn es ist ein heikler Balanceakt. Der Verband will nicht zu viel Geschirr zerschlagen.
Wir haben unseren Unmut über die Absetzung von Herrn Kunz klar unserem Unmut Luft gemacht. Gegenwärtig möchten wir uns aus dieser Diskussion etwas zurücknehmen und raushalten, weil im Januar finden wichtige Gespräche statt, wo wir Lösungen bei den anstehenden Problemen suchen.
Bei den Gesprächen geht es vor allem auch um die Frage, wie die Post auf den Rückgang beim Brief- und Paketversand reagieren solle. Konkret zeigt sich dies zum Beispiel auch bei der Express-Post. Die verbleibenden Zentren sind gefährdet, 300 Stellen stehen auf dem Spiel. Überdies wird unter anderem im Januar verhandelt. Für Peter Heil, der sich seit mehr als 40 Jahren mit der Post befasst, geht es aber noch um viel mehr, um Grundsätzlicheres. Seine Vision ist, dass die Post weiterhin als Gesamtes beim Bund bleibt und einen landesweiten Service public bietet. Mit der neuen Strategie von Claude Begle, der im Ausland expandieren und die Post dezentralisieren will, ortet Peter Heiri nun Gefahren.
Diese Vision wird gefährdet mit der neuen Strategie, vor allem mit der dezentralen Führung. Die Einheit der Post als Konzern steht hier auf dem Spiel. Die Geschäftsbereiche können sich entsprechend ihren Märkten freier bewegen und ausrichten. Dahinter steckt auch eine sehr große Gefahr.
Das letzte Kapitel im Streit bei der Post ist wohl noch nicht geschrieben. Zu groß sind die Gräben zwischen den verschiedenen Interessensgruppen.
Manchmal sind es auch nicht ganz so bedeutende Fragen, mit denen sich das Bundesverwaltungsgericht befassen muss. Ist es gleich schlimm, mit einem Zweitklassbillett in der ersten Klasse zu fahren, wie ganz ohne Ticket in den Zug zu steigen? Ja, beides sei Schwarzfahren, hat das Gericht befunden, zur Freude der SBB. Pascal Krauthammer.
Knapp ein Jahr ist es her, da fuhr ein SBB-Passagier in einer doppelstöckigen S-Bahn von Zürich nach Schaffhausen. Er hatte einen Fahrausweis für die zweite Klasse gelöst, setzte sich aber in die erste Klasse, angeblich versehentlich. Dummerweise kam der Mann in eine Billettkontrolle und musste der SBB eine Buße von 80 Franken bezahlen. Gegen diese Buße rief der verärgerte Passagier das Bundesamt für Verkehr, BAV, an. Er argumentierte, dass es doch nicht sein könne, dass er, der mit einem Billett in der falschen Klasse saß, die gleiche Buße zu bezahlen habe wie einer, der gar kein Billett habe. Und der Passagier bekam mit dieser Argumentation recht. Auch das BAV befand, dass ein Graufahrer der SBB eine tiefere Buße zu bezahlen habe als ein Schwarzfahrer, der überhaupt keinen Fahrausweis gelöst hat. Gegen diesen Entscheid des Bundesamts für Verkehr wiederum ging die SBB vor Bundesverwaltungsgericht. SBB-Sprecher Daniele Palecki.
Diese Unterscheidung zwischen Schwarz- und Graufahren, die hätte für uns einen riesigen Verwaltungsaufwand bedeutet, den wir nicht hätten erfüllen können.
Ein Argument, das den Bundesverwaltungsrichtern offensichtlich eingeleuchtet hat. Sie gehen nämlich mit der SBB einig, dass die Unterscheidung zwischen Graufahrer und Schwarzfahrer zu einem erheblichen administrativen Aufwand führen würde. Den Pauschaltarif von 80 Franken sei auch darum gerechtfertigt, so das Bundesverwaltungsgericht, da der tatsächliche Kontrollaufwand der SBB den Zuschlag von 80 Franken bei weitem übersteigt. Nun sind die SBB und deren Sprecher Balecki zufrieden mit dem Urteil.
Der Entscheid, der schafft ja eigentlich Klarheit für die Kundinnen und Kunden und für die Kontrolleure. Nämlich er besagt, dass wer ohne oder mit einem falschen Billett unterwegs ist, der muss mit einem Zuschlag von 80 Franken rechnen.
Wer sich im Erstklassabteil gemütlich macht, sollte also nochmals genau seinen Fahrschein betrachten. Graufahren kann am Schluss auf jeden Fall teurer kommen als der bescheidene Aufschlag für einen Klassenwechsel.
In anderen Jahren war die Stimmung vor Weihnachten fröhlicher als diesmal. Die Wirtschaftskrise bereitet vielen Menschen Sorgen, Sorgen um ihr Geschäft, Sorgen um den Arbeitsplatz oder ganz allgemein Sorgen um die Zukunft. Wie ist die Stimmung in unserem großen Nachbarland Deutschland vor den Festtagen? Ursula Hürzeler in Berlin hat sich dort umgehört, wo die Deutschen vor Weihnachten in Massen hinströmen, auf dem Weihnachtsmarkt.
Es ist bitterkalt und in der Luft steht der Atem. Doch die Berliner lassen sich davon nicht abschrecken. Mindestens 50 Weihnachtsmärkte gibt es in der deutschen Hauptstadt. Und besonders gegen Abend, wenn alles schön glitzert und glänzt, schieben sich Hunderte von Menschen an den Ständen vorbei. Geschnitzte Engel, Filzpantoffeln oder glasierte Äpfel – alles scheint begehrenswert. Die besten Geschäfte machen allerdings die Glühweinverkäufer. Logisch.
Ja, weil es schön ist, weil der Glühwein jetzt schmeckt und alles bei der Kälte erst. Vorher konnten wir nicht trinken, weil es zu warm war. Aber seit einer Woche erst ist es schön kalt, kann man sagen.
Eben, dieser Glöcki, das ist ja typisch. Das ist ja nicht dieser deutsche Glühwein, sondern Glöcki, dieser finnische.
Das schmeckt gut, ja. Vor allem bei den Temperaturen.
Hauptsache, es ist ein bisschen warm.
Bis zu 50.000 Euro setzt ein Glühweinverkäufer während der Adventszeit um und jeder hat sein eigenes Rezept. Ein besonderer Renner ist dieses Jahr der Glocki aus Finnland, aber auch der Glöcki aus Schweden. Laufe gut, erzählt ein Mecklenburger, der im Prenzlauer Berg ausschenkt.
Also einmal der Glöck, der ist schon mit Alkohol, also aus Portwein und Weinbrand. Und es ist die alkoholfreie Variante, der ist aus verschiedenen Säften gemacht und nach schwedischer Rezeptur gewürzt.
Er spüre nichts von der Krise. Im Gegenteil, sagt der Mann. In den letzten Monaten sei es stetig bergauf gegangen. Seine Kundschaft pflichtet bei. Aber nicht nur.
Eigentlich im Großen und Ganzen ein gutes Jahr.
Kein Kommentar. Ja, Papa würde ich gewollt, genau. Nee, so ist schon okay. Uns geht's gut und okay, es geht schon.
Wirtschaftlich, sag ich mal, mich hat schon erwischt. Also ich bin da schon richtig mit drin in dem Gewirbel. Ne?
Ich habe ziemlich Glück gehabt, bin über Vermittlungen und gute Beziehungen in einige Jobs reingekommen. Ich kann mich momentan nicht beklagen. Aber ich warte schon gespannt auf die Steuerbescheide.
Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, sie lassen sich nicht wegreden. Doch jetzt soll es nach dem Willen der Regierung bald besser werden. Rechtzeitig zu Weihnachten hat Angela Merkel Steuergeschenke versprochen. Mehr netto von brutto. Die Marktbesucher aber sind skeptisch.
Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Das wird woanders wieder aufgepackt, ja, und dann zahlen sie wieder dazu.
Dass man das Geld, ja, was man da vielleicht einspart, wieder jetzt in Form von erhöhten Preisen oder so ausgleicht. Also ich glaube nicht, dass man da mehr Geld in der Tasche hat. Also es gibt man anderweitig dann durch höhere Preise wieder aus.
Die Energiepreise sollen ja steigen und ab 1. Januar Krankenkasse auch, ja, genau.
Aber eigentlich ist das für den Weihnachtsmarkt das falsche Thema. Lieber noch ein bisschen gucken, schnausen und sich bezaubern lassen von der Stimmung.
Stolle, Glühwein, Gemütlichkeit und ein bisschen Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Ein bisschen Ruhe und Gelassenheit.
Runterkommen eben und nach vorne schauen. Morgen Abend ist schließlich Weihnachten.
Ursula Hürzer auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin. In Deutschland will man sich die Weihnachtsstimmung also kaum verderben lassen. In Griechenland dagegen fällt das deutlich schwerer. Kaum ein Land in Europa ist derart tief in die Krise geraten. Und ausgerechnet vor Weihnachten hat die Regierung angeordnet, alle müssen den Gürtel enger schnallen. Werner van Gent ist in die nordgriechische Provinz gefahren.
In der Provinzhauptstadt Xanthi im Nordosten Griechenlands wird zur Hebung der Feststimmung gleich die ganze Stadt mit Weihnachtsliedern beschallt. Im Stadtzentrum will derzeit aber noch keine richtige Feststimmung aufkommen. Das Weihnachtsgeschäft kommt dieses Jahr einfach nicht in Gang. Eine der wenigen Ausnahmen bildet das Grillrestaurant in der Hauptstraße. Das Geschäft ist gut besetzt, hier wird Döner verkauft, das auf Griechisch Gyros heißt. Und natürlich Souvlaki, Fleischspießchen. Der Inhaber, Sotiris Tsiakiroglou, ist Präsident des Gewerbeverbandes. Auch wenn sein Geschäft noch gut läuft, macht er sich dennoch Sorgen. Es geht den Griechen ganz allgemein nicht gut. Die griechischen Haushalte sind überschuldet, haben Probleme, ihre Kreditraten zu bezahlen, genauso wie die meisten Unternehmen auch. Die Folge ist, dass der Konsum stetig abnimmt. Das allergrößte Problem ist nach Ansicht von Sotiris Tsiakiroglou aber die schleichende Vertrauenskrise, nicht nur im Ausland gegenüber Griechenland, sondern auch innerhalb der griechischen Wirtschaft.
Fetos θα κλείσει στα 3 με 3,2 δις ακάλυπτες επιταγές. Το 2010
Gegen Jahresende werden ungedeckte Schecks in Höhe von 3,2 Milliarden Euro im Umlauf sein. Wenn der Trend so weitergeht, rechnen Wirtschaftsexperten damit, dass sich diese Summe in einem Jahr auf mindestens 7 Milliarden Euro erhöhen wird. Die Folge ist, dass keiner dem anderen mehr vertraut, dass wir nur noch mit Bargeld handeln können. Dass die griechische Wirtschaft überschuldet ist und dass die Defizite möglichst bald verringert werden müssen, das weiß auch Sotiris. Unsere Pensionskasse soll jetzt mit einer Sondersteuer belegt werden. Das ist ungerecht. Jahrelang hat die Zentralbank unsere Guthaben unverzinst gelassen, diese Gelder dann auch Industriellen zur Verfügung gestellt, die damit Fabriken gebaut und diese dann wieder sofort geschlossen haben, nur um das Geld einzustecken. Sotiris befürchtet, dass die Regierung jetzt vor allem gegen das Gewerbe losziehen wird, um Steuern einzuziehen. Am Ende des Gespräches realisierte, dass sein Kellner aber keine Quittung ausgedruckt hat für den Wein, den wir trinken. Das ist ein Steuervergehen, hohe Bußen drohen, bei Wiederholung könnte sogar sein Geschäft geschlossen werden.
Kosti, komm schon mal ein Beweis zu bringen.
Kosti, bring mir doch schnell eine Quittung. Ministerpräsident Papandreou hatte schon gesagt, entweder ändern die Griechen ihre Mentalität oder das Land geht unter. Wie Sotiris haben viele Griechen dies auch verstanden. Die Frage ist, ob es Papandreou gelingt, zum Beispiel das ineffiziente und teils korrupte Steuersystem innerhalb kürzester Frist den neuen Bedingungen anzupassen. So oder so, Weihnachten 2009 wird vielen Griechen und Griechinnen als Weihnachten des Gürtelengerschnallens in Erinnerung bleiben.
Werner van Rent aus Xanthi im Norden von Griechenland. Weihnachtskarten schreiben, Festtagsgrüße verschicken, das gehört für viele zu Weihnachten wie der Tannenbaum oder zu Silvester Neujahr wie der Champagner. Aber immer mehr werden diese Grüße via Internet, ganz digital und ohne Füllfederhalter oder Kugelschreiber geschrieben. Der Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist hat sich die elektronischen Festtagsgrüße auf seiner Redaktion oder besser in seinem Postfach genauer angeschaut und angehört.
Ein großer Schlitten, gezogen von 4 Rentieren, kurft ein auf den Zürcher Paradeplatz. Am Hauptgebäude der Credit Suisse gehen Stock für Stock die Lichter an. Ein Riffzug, frohe Festtage, in verschiedenen Sprachen, die Bank ist international, erscheint. Dazu die weihnachtliche Melodie, eine E-Card, eine elektronische Postkarte. Die Swisscom meldet eine Kinderzeichnung samt Festtagsgrüßen. Ein Blick über Basel in der Dämmerung ruft zur Besinnung. Ein Solarflugzeug mahnt zum neuen Aufbruch. Beliebt auch tief verschneite Bäume oder Schneekristalle, mit denen beispielsweise die Swiss Re oder die Bank Bär ein glückliches neues Jahr wünschen. Das Finanzdepartement vermeldet einen blinkenden Hirsch und das Lucerne Festival einen ganzen multimedialen Christbaum mit Konzertausschnitten und allem, was dazugehört. Das hat manchmal Stil, manchmal weniger. Wenn ein Coiffeur-Salon-Team sich als Foto gleich selbst verschickt, möchte man, ganz unweihnächtlich fast lieber, auf die Grüße verzichten. Oder wenn ein Universitätsinstitut ein Foto des Teams neben einem Weihnachtsbaum vermailt, so ist das sicher gut und freundlich gemeint. Doch man möchte darauf hinweisen, dass eine große Auswahl aller möglichen Sujets, Motive und Sprüche auch im Netz zu haben ist. Diese E-Cards lösen immer mehr die papierenen Weihnachtsgrüße ab. Wer erinnert sich noch an die Zeiten, als zu Weihnachten gar die ganz kleinen Festgrüße verschickt wurden, Format A7. 1 Million Karten hat vor 25 Jahren eine einzige Kartendruckerei verkauft, heute sind es weniger als die Hälfte. Vor allem Private sagen sich, klicken geht schneller als schicken. Nicht nur Liebes- und Geschäftsbriefe wandern ab ins Internet, auch die elektronischen Weihnachtsgrüße sind schuld am Niedergang der Post.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.